ist heute, es gibt nichts Höheres, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Ich will den Vers mal lesen. Aus 2. Mose 20, in 5. Mose steht es auch, in Kapitel 6. Da heißt es in Vers 7, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Hermann, du hast mich fast ein bisschen durcheinander gebracht mit deiner Frage, was ist das zweite Gebot? Es gibt ja zwei verschiedene Aussagen. Das eine ist die kirchliche Ordnung, das ist das zweite Gebot. Und es gibt die biblische Reihenfolge, das ist das dritte Gebot. Nur, dass wir das noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also bei mir ist es jetzt heute Abend eben das dritte Gebot. Es geht ja um die Schönheit eines Namens. Vor vielen Jahren, ich war gerade mal 15 oder 16 Jahre alt, hatte ich eine Schulfreundin. Also so eine Schulfreundin, da hat man noch nicht ans Heiraten gedacht, eben eine Schulfreundin. Heute würde ich sagen, sie hatte keinen besonders schönen Namen. Ihre Eltern hatten sie Monika genannt. Heißt jemand Monika? Ja, Glück gehabt. Das war jetzt ein richtiges Fettnäpfchen. Damals, das war in den 70er Jahren, gab es ein Lied dazu. Monika. Monika allein, schon die Aussprache des Namens hat mich elektrisiert, hat Adrenalin in meinen Körper gepumpt, mein Herz zum Rasen gebracht. 1994 hat CC, alias Costa Cordalis, mit einem besonderen Lied die Hitparaden gestürmt. Und das hieß Anita. Jetzt habe ich aber einen Treffer. Ich glaube, dass dieser Song den Herzschrittmacher von Thilo Werner heute noch irgendwie in Bredouille bringt. Gerne hätte ich da so eine Kostprobe mitgebracht von diesem Lied. Leider habt ihr kein Internet hier. Ja, ihr könnt es euch selber anhören, kann man googeln und dann kommt das Costa Cordalis, ein wunderschönes Lied zu Ehren von der Anita. Ja, genau, das machen wir morgen. Das Erste, ich habe das eingeteilt ein bisschen in drei so Abschnitte, der Name und seine Bedeutung. Früher, jetzt muss ich aber echt aufpassen, früher fand ich den Namen Frieda irgendwie altbacken. Heißt jemand Frieda? Glück gehabt. Es gab nämlich im Dorf bei uns eine Frau, die hieß Frieda und die war komisch. Also für mich als jungen Burschen war das eine komische Frau. Heute hat der Name für mich einen wunderschönen neuen Klang. Frieda, so heißt meine dreijährige Enkeltochter. Und ich bin echt verliebt in die. Ihr Name löst etwas bei mir aus. Für Verliebte wird der Name immer eine Bedeutung haben. Und man wird ihn als schön empfinden und ihn sogar verteidigen. Es ging um diese Schulfreundin, und ich habe sogar um sie gekämpft oder für sie gekämpft. Da waren ein paar Jungs da, die haben die mal so ein bisschen in den Dreck ziehen wollen. Und die Lehrerin, das war gerade noch die Pause, die Lehrerin, die war draußen. Und dann habe ich die angeschrien. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich schlage euch tot. In dem Augenblick ging die Tür auf und die Lehrerin kam herein, hat es gehört. Damals, als ich zur Schule ging, in die Grundschule, da gab es noch zwei Noten, die gibt's heute gar nicht mehr. Das eine war für Betragen und das andere war für Mitarbeit. In diesem Jahr habe ich für Betragen ein noch befriedigend bekommen. Und es war mir so ernst, meine Freundin da zu verteidigen. Wenn wir uns vorstellen, dann sagen wir unseren Namen. Dann sind wir bereit, eine Beziehung aufzubauen. Oder manchmal auch nicht. Ich bekomme hin und wieder solche Werbeanrufe und die melden sich dann ja, Grüß Gott, Herr Pfau, sind Sie der Herr Pfau? Da werde ich immer schon ganz stachelig und meine Gegenfrage, ohne den Namen zu nennen, ist, worum geht es? Ja, sind Sie der Herr Pfau? Und wenn ich das zweite Mal höre, dann lege ich schon auf. Da will ich meinen Namen nicht preisgeben. Auch in der Bibel haben Namen ja eine große Bedeutung. Sogar mein Name Hans gehört dazu. Es ist eine Kurzfassung von Johannes und bedeutet, Gott ist gnädig. Was für großartige Aussagen stecken oft in unseren Namen. Aber von vorne. Ich will so einen ganz kleinen Rückblick oder Einblick geben in diese 10 Gebote, wo unser Gebot heute eingeordnet ist. Sie nehmen im Alten Testament eine einmalige Stellung ein und haben sowohl für das Judentum als auch für das Christentum eine ganz zentrale Bedeutung und darüber hinaus für die ganze Menschheit. Die 10 Worte sind das einzige Gesetz, welches Gott direkt gegeben hat, auf 2 Steintafeln geschrieben, schriftlich an die Menschen gegeben. Und sie sind das Grundgesetz des menschlichen Lebens, das die Beziehung des Menschen zu Gott und zu seinen Mitmenschen regelt. Die ersten 4 Gebote handeln vom Verhältnis von Mensch zu Gott oder von Gott zu Menschen. Und sie stellen die Grundlage für alles Weitere dar. Als ich mir diese 10 Gebote bei der Vorbereitung mal wieder so richtig vorgenommen habe. Und wir haben gerade so eine Serie und haben immer am letzten Sonntag im Christusbund eines dieser 10 Gebote, das wir behandeln. Da ist mir erschreckend etwas aufgefallen. Das erste Gebot, es gibt nur einen Gott, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Das haben wir aufgegeben, haben wir gecancelt. Das zweite Gebot, es gibt nichts Vergleichbares. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das haben wir gecancelt. Man sieht es manchmal, wenn man durch Neubaugebiete fährt und da sitzt wieder so eine Buddha-Statue. Bei uns ist das in einem Dorf so. Ich hätte da gern manchmal das Luftgewehr auf dem Beifahrersitz, um das Ding abzuknallen. Mach ich nicht, echt nicht. Das dritte Gebot. Es gibt nichts Höheres. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Vielleicht das Gebot, das wir am leichtesten übertreten. Es gibt nichts Schöneres. Du sollst den Schabbat heiligen. Die 6 anderen Gebote, die das Verhältnis des Menschen zu Menschen ordnen, der Schutz der Würde ausgehebelt, der Schutz des Lebens, du sollst nicht töten, abgeschafft. Per Gesetz, der Schutz der Ehe, ausgehebelt, der Schutz des Eigentums, du sollst nicht stehlen, auch gecancelt, der Schutz vor Täuschung, du sollst nicht lügen, der Schutz vor Habgier, du sollst nicht begehren. Ihr könnt gerne mal diese Gebote für euch durchgehen und selber überlegen, wo haben sogar wir von diesen Geboten manches gecancelt. Gott, der Schöpfer, ist die höchste Autorität und der höchste Gesetzgeber. Alle menschliche Obrigkeit hat sich ihm zu verantworten, egal ob ich es glaube oder ablehne. Diese Gebote fordern Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber diesen Ordnungen. Unsere Politik sucht heute verzweifelt nach tragfähigen Grundwerten für eine gute, funktionierende Gesellschaft und ein friedliches Zusammenleben. Der fatale Fehler liegt in der Gottvergessenheit unserer Zeit. Darin liegt der fatale Fehler. Wer Gott verliert, verliert auch die Gebote und gleitet ab in einen lebensfeindlichen Strudel. Der Mensch kann die Ethik nicht ohne Autorität Gottes besitzen. Das geht nicht. Oder leben. Fehlende Achtung vor Gott zieht oft auch fehlende Achtung vor den Menschen nach sich. Die 10 Gebote sind eine Selbstoffenbarung Gottes, kein knechtischer Verbotskatalog, sondern Gottes Lebens- und Liebesangebot. Gottes Gebote sind gut und heilig. Sie sind Gottes gesunde Lebensanweisung für uns Menschen und wollen nichts Schlechtes, sondern geben Wegweisung zum wahren Leben. Paulus sagt es in Galater 3, Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister, unser Unterweiser geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Zweite, der Missbrauch und die Heiligkeit Gottes. Vielleicht das Gebot, ich habe es schon genannt, das wir am leichtesten übertreten. Gerade auch in unseren Alltagssituationen. Es gibt verschiedene Arten, den Namen Gottes zu missbrauchen. Wörtlich könnte man auch sagen, zum Nichtigen anzuwenden. Dann wird es noch einmal konkreter. Oder auch nicht zum Frevel laut werden lassen. Am häufigsten geschieht es vielleicht tatsächlich in gedankenloser Weise als Ausruf des Schreckens oder der Verwunderung. Ach Gott! Herrje! Oder O je! Heißt ja auch nichts anderes als O Jesus. Vielleicht gibt es im ganzen Gesetz Gottes kein Gebot, das die Menschen so sehr für nichts halten wie das dritte Gebot. Karl Arsenius, ein schwedischer Erweckungsprediger, hat es gesagt, keine Sünde ist ihnen so federleicht und unwichtig wie der Missbrauch des Namens Gottes. Wir kennen vielleicht den Kraftausdruck, der in Bayern gern verwendet wird, mit dem Namen Gottes, und wir Schwaben benutzen den ja ähnlich, wir sprechen den Namen Herrgott, und dann folgt noch ein Zusatz, und schon missbrauchen wir den heiligen Gottesnamen. Selbst im Grüß Gottle steckt eine Entwürdigung unseres großen Gottes. Und auch sogar das Grüß Gott können wir gedankenlos daherplappern. Oder wir gehen zur Maiwanderung in aller Herrgottsfrühe los. Sind das nicht alles gedankenlose Nennungen des Wortes Gottes? Oder mein Gott, bist du doof? Oder in aller Herrgottsfrühe, habe ich schon gesagt, gedankenlose Sprüche und falsch. Wir merken an diesen Aussprüchen, wie leicht man in dieses Fahrwasser rutschen kann und wie es zu unserer Umgangssprache wird. Es ist, ich denke, notwendig, dieses dritte Gebot anzuschauen, um uns selbst wieder einmal zu sensibilisieren. Es gibt so viele Ausdrücke und Flüche sogar, die den Namen Gottes missbrauchen, unnütz werden lassen. Wo werden wir schuldig? Es geht mir dabei nicht um ein kleinliches Suchen, wo habe ich schon mal den Namen Gottes zum Nichtigen gebraucht. Es geht mir darum, von meinem Gott groß zu denken. Und das zu empfinden, was ich am Anfang versucht habe zu zeigen, dass wenn ich den Namen Gottes höre, dass etwas in meinem Herzen geschieht. Dass da eine Beziehung da ist. Dass es mir Freude ist, den Namen Gottes zu hören oder auszusprechen. Immer mit diesem Bewusstsein, es ist mein Herr, es ist mein König. Und die Schrift sagt uns ja, Gott ist ein heiliger, ein eifernder Gott. Er hat sich schon bei Mose festgelegt, ich bin der ich bin, 2. Mose 3, 14. Mehr ist nicht notwendig. Ich bin immer da, ich bin allgegenwärtig. Ich stehe über allem, oder in Zacharia 14. Gott ist einer und sein Name ist einer. Der Teufel, die alte Schlange, sie will uns Menschen immer zum Bösen verführen. Und sie weiß ganz genau, wie schädlich der Namensmissbrauch sein kann. Wenn wir Menschen den Namen Gottes missbrauchen und klein machen und zu Nichtigem in den Mund nehmen, dann fällt es sicherlich den Menschen schwer, einen Gott darin zu erkennen, der uns helfen und der retten kann. der unser Schöpfer und Erlöser ist. Gott hat uns dieses Gebot gegeben und er nimmt es ernst. Mir ist das noch nie so richtig aufgefallen. Es ist neben dem zweiten Gebot, wenn wir nach der biblischen Ordnung gehen, neben dem zweiten Gebot eines der Gebote, das sofort mit einer Strafandrohung verbunden ist. Denn Gott lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Auch dann, wenn die Welt heute über den Namen Gottes lacht, ihn verunglimpft, und wenn wir vermutlich heute in Deutschland keinen Richter mehr finden, der dagegen Recht sprechen würde, ist uns das bewusst? Es ist deshalb gar nicht verwunderlich, dass im Gebot eine Warnung steckt vor diesem Missbrauch. Im Grunde schützt Gott die Menschen davor, dass sie ausgenutzt und verwirrt oder verführt werden. Daher ist auch diese durchaus drastische Strafe nachvollziehbar. Wenn der Name Gottes verwendet wird, soll auch Gott damit verherrlicht werden und nicht missbraucht. Und nicht zuletzt ist es Jesus, der uns den Umgang mit dem Namen Gottes zeigt. Wir werden nachher das Vaterunser noch beten. Dein Name werde geheiligt. So lehrt uns Jesus das im Vaterunser. Deinen Namen will ich hochhalten, ehren, achten. Dein Name ist mir über alles. Das Dritte, Gott steht mit seinem Namen zu dir. Mit der Namensnennung öffnet sich der eine für den anderen. Er ist ansprechbar, er öffnet sich und macht deutlich, ich will Beziehung. Diese Namensnennung aus der Schrift geht von Gott aus. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Ich Bin. Der Mensch braucht Gott seinen Namen gar nicht nennen. Gott kennt dich noch bevor du einen Namen hast, als deine Eltern vielleicht sogar noch überlegt haben und unschlüssig waren, kannte dich Gott schon mit Namen. Psalm 139 beschreibt das, schon im Mutterleib habe ich dich erkannt. Mit der Nennung seines Namens öffnet Gott uns diese einmalige Möglichkeit, mit dem allmächtigen, ewigen Gott in Verbindung zu treten. Ich zeige euch, wer ich bin. Der Gottesname ist die Grundlage für alles Beten. Für das Reden mit ihm. Mein Gebet ist kein frommer Wunsch ins leere Nirvana hinein. Ich darf mit dem Schöpfer reden. Ich finde es immer wieder tragisch, dass die Athener in der Antike hunderte von Götzenstatuen hatten. Da kann man nur diffus beten, ihr Götter alle, welche Namen ihr auch immer habt, helft mir. Deshalb gibt es auch den einen Altar, dem unbekannten, namenlosen Gott. Und unsere Zeit ist seither nicht besser geworden. Viele Menschen verhalten sich genauso, stellen sich Buddha-Statuen in den Garten, beten alles Mögliche an und füllen den Gottesnamen mit nichtigen Inhalten. Und genau das ist der Missbrauch. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. In Lukas 1,31 hat Gott Maria eine Botschaft überbracht. Du wirst einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Der Vater hat dem Sohn den Gottesnamen gegeben und bestimmt, nur in diesem einen Namen ist Heil. Nur in diesem Namen finden wir Erlösung. Es gibt keinen wichtigeren Namen. Er ist lebenswichtig. Und es gibt keinen schöneren Namen, das ist der Liebesname meines Erlösers, zu dem ich hier und in alle Ewigkeit gehören will. Nur mit diesem Namen, nur in diesem Namen steckt mein Lebenssinn. Junge, Jungverliebte sagen sich, ich will, mehr noch, ich kann ohne dich nicht leben. Deshalb will ich es auch in meinem Umfeld nicht zulassen, dass dieser Name verunglimpft wird. Ich will das ganz konkret fragen, was empfinden wir tatsächlich, wenn wir den Namen Jesus hören? Empfinden wir dann Dankbarkeit, Freude, Ehrfurcht vor diesem meinem Herrn, der mir seinen Namen genannt hat? Und in Jesus ja noch viel mehr Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist, und wir kennen seinen Namen und dürfen seinen Namen anrufen. Darum hat Gott seinen Sohn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott hat seinen Gottesnamen auf seinen Sohn gelegt und wir dürfen heute diesen Namen kennen und dürfen diesen Freund ansprechen. Vor einigen Jahren, als das Internet noch keine 50 Gigabyte hergegeben hat, hatte ich Probleme mit dem Aufbau meiner Seiten. Vor allem, wenn dann noch Bilder und Grafiken dabei waren, dann konnte ich in den Pausen getrost Kaffee trinken. Also habe ich bei meinem Bürgermeister angerufen und ihm erklärt, du, ich brauche eine bessere Datenverbindung für meine Arbeit. Er versteht das, er ist Christ, er kennt meine Arbeit, war mit mir auch schon in Israel und geht jetzt dieses Jahr wieder mit. Nach einigem Zögern sagt er zu mir, du, ich habe dir da eine Nummer, da kannst du mal anrufen. Habe ich gemacht, mich vorgestellt, meinen Namen gesagt. Und die erste Frage meines Gegenübers war, woher haben Sie meine Nummer? Tja, habe ich gesagt, vom Bürgermeister von Dornhahn. Kurze Pause. Ah, okay. Wie kann ich helfen? Dann habe ich ihm mein Anliegen geschildert. Und dann sagt er, rufen Sie auf an der Fernmeldestelle in Rottweil an, sagen Sie meinen Namen und Sie sollen das freischalten. Auch das habe ich gemacht. Angerufen, meinen Namen genannt, bitte schalten Sie das schnelle Internet auf meine Nummer. Das geht nicht, war die Antwort. Doch, das geht. Gruß von Herrn Müller aus Karlsruhe. Okay, es geht. Tatsächlich passiert. Schwupps, meine Leitung stand am anderen Tag. Das ist nur eine Kleinigkeit. Und dennoch, dieser Name hat mir für die damaligen Zeiten ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Türen aufgemacht. Im weltweiten Netz ohne Kaffeepause unterwegs zu sein. Gott hat seinen Gottesnamen auf den Sohn gelegt und ist uns so nahe gekommen. Und nur in diesem Namen ist Heil. Und wenn wir diesen Namen anrufen, dann gehen die Türen des Lebens auf. Deshalb ist dieser Name so wichtig für mich. Und passiert in meinem Herzen etwas, wenn ich ihn lese, wenn ich darüber rede. Deshalb will ich auch wieder sprechen, wenn andere neben mir diesen Namen zum Nichtigen gebrauchen. Ich wünsche den Menschen, der sie erkennen, Gott hat uns diesen Namen genannt, der uns Türen öffnet. Und ich will das heute Nachmittag ganz, ganz deutlich sagen. Ruf dort an, wenn deine Tür noch nicht geöffnet ist. Denn der beste Weg, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, ist Ja zu ihm zu sagen. Das ist der beste Weg. Ich kann es andersherum sagen. Wir ehren den Gottesnamen, wenn wir ihn Herr sein lassen. Wenn wir Ja sagen zu dem Mann am Kreuz. Dem auferstandenen Sohn Gottes, dem Herrn Jesus. Wir haben in der Bibel die Telefonnummer oder den Zettel mit dem Namen, der Erlösung bringt. Der zum ewigen Leben bringt. Ruf an. Und ein letzter Gedanke. Ich habe manches Mal, wenn ich so richtig unter Stress bin und manches nicht mehr überblicke, nachts so leichte Albträume, nichts ganz Großes, Schlimmes, aber da liege ich dann im Bett und wach gar nicht so richtig auf und kriege das nicht weg. Wenn ich aufwachen würde, wäre das ja noch okay. Jetzt habe ich mir das nicht antrainiert, aufzuwachen, sondern ich habe mir antrainiert, den Namen Jesus anzurufen. Dann liege ich dann im Bett, so im Halbschlaf, und sage einfach nur Jesus. Und ihr könnt es mir glauben, das beendet diesen Traum oder diesen Albtraum. In diesem Namen steckt mein Leben und auch meine Geborgenheit, meine Zuversicht. All das steckt in diesem Namen. Und ich will diesen Namen hochhalten, mit allem, was ich kann. Und vielleicht der letzte Gedanke. Es ist mir wichtig, dass wir jetzt nicht darüber grübeln, wo habe ich den Namen schon missbraucht, sondern dass wir uns auf die Fahnen schreiben, ich möchte diesen Namen hochhalten, ich möchte diesen Namen ehren, so wie der Name Frieda bei mir was auslöst, soll er mir immer präsent sein, weil es eine Liebesbeziehung ist. Und deshalb will ich Jesus ehren. Ich will beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns diese Weisungen gegeben hast für unser Leben. Wir wollen dir danken, dass wir merken, es sind Weisungen, die uns voranbringen, die uns näher zu dir bringen, die uns vor vielem bewahren. Und deshalb danken wir dir dafür. Auch dieses Gebot, das du uns gegeben hast, dass wir deinen Namen ehren und nicht so profan anwenden. Ich will dir danken, dass wir um diese Liebesbeziehung zu dir wissen dürfen. Dass du uns deinen Namen genannt hast und wir ihn anrufen dürfen in Freude, in Leid, in Trauer, in Niedergeschlagenheit. Immer dürfen wir diesen Namen anrufen. Und du zeigst uns, du bist da, in allem, was zu unserem Leben gehört. Vielen Dank dafür. Amen.